Geschichte, über diese Familie, welche Rolle diese Familie in Gottes Geschichte und Gottes Plan mit dieser Welt hat. Und ich mache das wieder mit einem Videoclip aus dem Bibelprojekt. Ihr merkt schon, ich liebe diese Clips und vielleicht gefallen sie euch auch. Genau, und heute schauen wir uns als Überblick über diese Geschichte an, die Episode aus Genesis, aus dem ersten Buch Mose, Teil 2. Ja, weiterblättern könnt ihr zu Hause im Internet, das bibelprojekt.de, da gibt es dann die nächsten Episoden, da kann man sich schön Überblick verschaffen über die Geschichte der Bibel. Ja, wir bleiben bei dieser schrecklich netten Familie, bei Jakob, seinen 4 Frauen, 12 Söhnen, seinen Eltern und Großeltern. Gott hat mit dieser Familie Geschichte geschrieben und durch diese Familie die ganze Welt gesegnet. Denn, man hat es hier schon gesehen, aus dieser Familie ist letztlich der Sohn Gottes, Jesus Christus, gekommen. Und das Faszinierende daran, Gott hat sich für diese Familie, mit der er diesen Plan verwirklichen wollte, er hat sich für diese Familie keine perfekte Familie gesucht, sondern eine Familie von Versagern. Und Gott möchte an dieser Familie zeigen, wie er ist und wie er mit uns umgeht. Und so bekommen wir in der Geschichte dieser Familie einen kleinen Eindruck, wie Gott ist und wie Gott auch mit uns umgehen möchte. Die Familie hat zunächst mal denkbar schlechte Voraussetzungen für Gottes Plan, nämlich ein großes Volk zu werden und die Völker durch diese Familie zu segnen. Denn es beginnt eigentlich mit Tod, mit Abbruch und mit Unfruchtbarkeit. Die Geschichte beginnt eigentlich mit Terach. So setzt es an im 1. Mose 11, da heißt es, dies ist die Geschichte von Terach, nicht diese ist die Geschichte von Abraham, sondern von Terach. Terach lebte mit seiner Familie in Ur in Babylon. Terach hatte 3 Söhne, Abraham, Nahor und Haran. Haran, der Jüngste, starb bereits zu Lebzeiten von Terach und ließ seinen Sohn Lot zurück. Terach nahm seinen Sohn Abraham, dessen Frau Sarai und den Enkel Lot, um von Ur in Babylon nach Kanaan zu ziehen, in dieses Land, wo dann schließlich Abraham landete. Aber auf komische Weise, geheimnisvolle Weise, blieben sie auf halber Strecke strecken, nämlich in Haran. Dort hat dann Gott Abraham berufen, nach Kanaan zu ziehen. Abraham, inzwischen 75 Jahre alt, kinderlos, ohne Aussicht auf Nachwuchs, Sarai war unfruchtbar, alles war eigentlich abgehakt, wie solle aus diesem Paar eine Nation werden? Und mit dieser Familie wollte Gott jetzt Geschichte schreiben. Und damit zeigen, dass er nicht auf menschliche Qualitäten angewiesen ist. Gott braucht nicht unsere Leistungsfähigkeit. Gott braucht nicht unsere Vitalität, unsere Stärke, unser Können. Gott braucht nicht die perfekte Familie. Gott braucht keine Helden. Gab es ein Buch vor einigen Jahren. Es ist so, Gott braucht nicht die Helden. Gott kann das mit Versagern machen. In Abrahams Familie gab es sowas wie eine negative Familientradition. Ihr kennt das ja vielleicht auch in den Familien. Jede Familie hat so ihre eigenen Traditionen. Die werden von Generation zu Generation weitergegeben, so Verhaltensmuster. Bei Abrahams war das auch so, aber da wurden negative Traditionen weitergegeben. Und eine Tradition in dieser Familie war, dass man die gleichen Fehler mehrmals gemacht hat. 2-mal hat Abraham seine Frau verleugnet. Offenbar war Sarah im hohen Alter noch eine attraktive Frau. Und 2-mal waren sie im Ausland und Abraham hatte Angst um sein Leben, wohlgemerkt, um seins, nicht um das seiner Frau. Er hatte Angst, die sehen, du bist eine hübsche Frau, die wollen dich, die schlagen mich tot, um dich zu bekommen. Also es ging um ihn, um seine Haut, deswegen hat er gesagt, dann sag doch, du wärst meine Schwester. Und so halb stimmt's ja auch, es war eben so eine Halbschwester. Und so kam es, der König wollte diese Frau haben und im letzten Moment hat Gott eingegriffen und Sarah vor Schlimmerem bewahrt. Sein Sohn Isaak mit Rebekka, übrigens der Einzige, der nur eine Frau hatte in dieser Familientradition, der gerät in eine ähnliche Situation. Wieder waren sie im Ausland unterwegs. Gott versicherte ihm extra noch, hab keine Angst, ich bin bei dir, ich werde euch bewahren, es wird alles gut gehen. Und Isaak macht den gleichen Fehler wie der Vater. Aus Angst, die Männer würden ihn erschlagen, um an seine Frau zu kommen, sagt er, sag doch, du bist meine Schwester. Bewährte Strategie offenbar. Und es kam wieder so, der König nimmt sich Rebekka und wiederum greift Gott in letzter Minute ein. Und das Krasse ist, die gehen jeweils aus dieser Situation reicher heraus, wie sie hineingekommen sind. Die kriegen noch Geschenke obendrauf und sagen, geht bloß fort mit eurem Gott, wollen wir nichts zu tun haben hier und geben noch Geschenke dazu, haut bloß ab. Ein anderes negatives Muster in dieser Familientradition ist Eifersucht und Rivalität. Rivalitäten und Eifersucht und Bevorzugungen ziehen sich wie ein roter Faden durch diese Familientradition. Sarah arrangiert ja eine Nacht mit ihrer Sklavin, damit sich endlich Nachwuchs einstellt. Damit haben sie ja eigentlich Gott vorgegriffen, denn Gott hat ja gesagt, du wirst ein Nachkommen bekommen von Sarah. Aber Abraham hört mehr auf seine Frau als auf Gott. Das ist auch so eine negative Geschichte. Die Männer hören immer mehr auf ihre Frauen. Es ist ja eigentlich gut, dass Männer auch mal auf ihre Frauen hören, aber in manchen Dingen sollen sie besser nicht hören, vor allem wenn die Vorschläge nicht so gut sind. Auch später dann, die Rebekka mit ihrem Lieblingssohn, den Jakob, die arrangiert dann diese Betrugsgeschichte. Auch da wieder, der Jakob war ja auch schon älter, hört auf die Mama. Und später, der Jakob lässt sich von seinen beiden Frauen weitere Frauen anverheiraten. Das heißt, sie gab ihm ihre Sklavin zur Frau. Und er hat gesagt, nee, will ich nicht. Hat er einfach mitgemacht. Ja. Ja, also sie hören auf die Frauen. Und das ist nicht mehr gut. Anstatt Verantwortung zu übernehmen, sagen, das ist nicht in Ordnung. Auch bei Isaac und Rebekka war es so. Jakob war Mamas Liebling. Und der hört dann auf die Mama, die eine coole Idee hat, wie der jüngere Sohn an den Erstgeburtssegen herankommt, der eigentlich für den Esau gedacht war. Auch bei Jakob haben die Frauen weitere Ehen jeweils mit den Sklavinnen arrangiert. Und so ist ein eifersüchtiges Wettgebären entstanden, so könnte man das sagen. Die haben nacheinander Kinder gekriegt und wer die meisten Kinder hat. Ja. 12 Söhne sind dabei rausgekommen und eine Tochter von 4 Frauen. Zurück zu den Großeltern. Sarah hatte also Beziehungsstress mit ihrer Sklavin. Kein Wunder, plötzlich ist die Sklavin schwanger, sie nicht. Die hat das natürlich auch ausgenutzt und so, Ägypäche, ich bin jetzt schwanger und du nicht. Es gab nur noch Stress dann zwischen diesen beiden. Dann haben sie es zwischendurch mal fortgeschickt, sie kam wieder zurück, die Sklavin. Aber als dann der Sohn geboren war, dann gab es auch noch mal Stress zwischen dem Ismael, dem Älteren, dem eigentlich nicht rechtsmäßigen Sohn und dem richtigen, dem Isaak. So hat Sarah dafür gesorgt, dass doch dieser Ismael mit seiner Mama endlich die Familie verlässt. Sie hat ihn rausgeschmissen. Und wiederum, Abraham schweigt dazu. Er macht einfach mit, auch wenn es ihm sehr schwer fällt, diese Familie gehen zu lassen, seinen Sohn. In der nächsten Generation, Esau ist Papas Liebling, Jakob ist Mamas Liebling. Und durch diese hinterhältige Betrugsgeschichte werden quasi diese beiden Brüder eigentlich für immer entzweit. Sie begegnen sich zwar noch einmal, aber sie sind eigentlich ihr Leben lang getrennt. Esau hat Mordpläne gegen seinen Bruder Jakob, er will ihn umbringen und Jakob tut das eigentlich einzig richtig in dieser Situation. Er haut ab. Dort in der Fremde bei seinem Onkel wird er reingelegt und bekommt Lea, die Schwester seiner großen Liebe, untergejubelt. Die liebt er aber nicht, jetzt ist er mit der verheiratet, will aber eigentlich die andere, hat 7 Jahre für sie eigentlich gedient, nach den Hochzeitsfeierlichkeiten darf er dann doch auch die Liebe des Lebens heiraten. Ja, Eifersucht und Rivalität zieht sich dann zwischen diesen beiden Schwestern durch, ist die Tagesordnung. Rahel, die geliebte Frau, ist unfruchtbar, also muss sie Magd Bilha her, eine bekannte Strategie in dieser Familie, ne? Wenn die Frau nicht kann, dann muss die Magd her, die Sklavin. Als Lea das mitbekommt, macht sie das Gleiche und gibt Jakob ihre Sklavin als Frau. So hat er jetzt 4 Frauen. Und schließlich bekommt Rahel doch dann noch einen Sohn, nämlich den geliebten Josef, Papas Liebling. Später kommt dann noch Benjamin dazu. Der starb dann bei der Geburt von Rahel. Umso mehr tröstete sich Jakob an diesem Lieblingssohn Josef. Entweder war es ihm egal oder er hat es gar nicht gemerkt, wie sehr er damit diese Familie gespalten hat. Die Kommunikation im Hause Jakobs war katastrophal. Jakob schickte den Josef zu den Brüdern auf die Weide, um auszuspionieren. Und der Josef spielte dieses Spiel natürlich perfekt mit. Er lästerte beim Vater über die Brüder. Ruben, der Älteste, schlief mit Bilha, der Frau seines Vaters. Und dann heißt es, Jakob bekommt das mit und schweigt. sagt nicht dazu. Erst auf dem Sterbebett hält er ihm dieses Vergehen vor. Jakob schwieg, als er erfuhr, dass seine Tochter Dina vergewaltigt wurde, und er überließ die ganze Sache seinen Söhnen. Und die haben ganze Sache gemacht. Zwei davon haben ein Blutbad angerichtet an den Männern, an dem Mann und dessen Familie und der ganzen Stadt, die diese Tochter vergewaltigt haben. Dann aber endlich reagiert der Papa und sagt, in was für eine Gefahr habt ihr mich jetzt gebracht durch dieses Blutbad? Jetzt werden sie kommen, werden uns alle vernichten. Also wieder aus Angst vor der eigenen Haut, vor dem eigenen Leben, hat er plötzlich reagiert, vorher nicht. Gott hat darauf befohlen, dass er die Gegend verlässt zum Schutz und er solle dahin gehen, wo Gott ihm zum ersten Mal begegnet ist, nämlich in dieser Nacht, als er im Traum Gott begegnet ist. Der dramatische Höhepunkt dann und der tiefste Schmerz für diesen alten Jakob war der Verlust des geliebten Sohnes Josef. Die Brüder verkauften Papas Liebling nach Ägypten, wir haben es gesehen, und sagten zum Papa, ein wildes Tier hätte ihn gefressen, hier die Klamotten blutverschmiert, haben wir irgendwo gesehen. Aber Gott benutzt diese hinterhältige Tat, um die ganze Familie schließlich vor einer Hungersnot zu retten. Nach dramatischen Begegnungen, eine spannende Geschichte, Hollywood-reif, ist auch verfilmt worden, Josef inzwischen die rechte Hand des Pharao in Ägypten, verwaltet Getreidereserven, schließlich kommt es dann zur Versöhnung. Aber auch interessant, beim Versöhnungsmahl kommt wieder das alte Muster durch. Der kleine Benjamin, also der leibliche Bruder von Josef, sitzt auch mit am Tisch mit den Stiefbrüdern. Und was macht Josef mit seinem Benjamin? Kriegt fünfmal so viel zu essen, fünfmal so viel Geschenke. Also manche Verhaltensmuster bleiben einfach drin, die kriegt man einfach nicht raus. Und erst am Ende, auch interessant, erst am Ende, als der Vater dann gestorben war, der Jakob, dann bekommen die Brüder plötzlich Angst, jetzt können sich Josef doch noch rächen an ihnen für diese hinterhältige Tat. Und erst dann bekennen sie ihre Schuld. Vorher haben sie es nicht bekannt, dass sie schuldig geworden sind. Es war irgendwie so ein Tabu, Kommunikation katastrophal. Erst am Ende haben sie dann wirklich ihre Schuld bekannt und angesprochen. Das Happy End dieser Geschichte ist überschrieben mit einer genialen Aussage von Josef. Ich zeige es nochmal an. Ihr hattet zwar Böses mit mir vor, aber Gott hat es zum Guten gewendet, um zu erreichen, was heute geschieht, nämlich ein großes Volk am Leben zu halten. So ist Gott. Gott kann das Böse, das wir bewusst oder auch unbewusst anrichten, ist ja beides. Ne? Manches tun wir echt ganz bewusst und manchmal meinen wir es gut und machen es eigentlich schlecht und schaden uns und anderen. Gott kann all das Böse, was wir bewusst und unbewusst anrichten, benutzen und er kann es zum Guten hinwenden. Das ist genial. Das ist das Faszinierende an dieser Geschichte. Gottes Segensgeschichte konnte nicht durch die Fehler, die sie angerichtet haben, die sie mehrfach gemacht haben, konnte nicht durch die Dummheit, die sie manchmal gemacht hatten, durch die Rivalität, durch diesen Betrug und Verrat, durch Mord, Gottes Segensgeschichte ließ sich nicht aufhalten. Er hat es trotz alledem gut gemacht. Und hier wird ein göttliches Prinzip deutlich, was wir später in der Bibel wieder entdecken, nämlich am Kreuz. Da kommt das gleiche Prinzip zum Tragen. Menschen hatten es böse vor und den Sohn Gottes gekreuzigt. Das ist das Schlimmste, was man sich vorstellen kann. Menschen haben den Sohn Gottes gekreuzigt. Und das waren nicht nur die Menschen damals. Damals am Kreuz, am Golgatha. Da war in diesen Juden und in diesen Römern die ganze Welt eigentlich repräsentiert. Die ganze Menschheit hat das angerichtet. Die Menschheit, man kann es vergrößern, hatte Böses vor. Die Menschheit hat sich von Gott getrennt und gegen Gott rebelliert. Und der Höhepunkt war, dass sie seinen Sohn ans Kreuz genagelt haben, den Gott diesen Menschen geschickt hat. Aber Gott hat jetzt diese böse Tat genommen und hat dadurch etwas genial Gutes gemacht. Nämlich er hat uns dadurch mit sich versöhnt. Also das Böse, was Menschen angerichtet haben, den Sohn Gottes ans Kreuz zu schlagen und zu töten, hat Gott benutzt, um damit stellvertretend die Schuld auf ihn zu legen. Jesus ist am Kreuz stellvertretend für unsere Schuld gestorben. Er hat dort am Kreuz die gerechte Strafe bekommen, die eigentlich wir bekommen müssen und die uns erwartet, wenn wir einmal vor Gott stehen. Dann werden wir für das, was wir getan haben, zur Verantwortung gezogen. Aber wer für sich im Glauben annimmt, dass dort am Kreuz die Strafe schon abgegolten ist, der geht frei aus. Mit dem Tod Jesu am Kreuz hat Gott den Zugang zum ewigen Leben freigemacht. Und er hat uns mit sich versöhnt. Alles ist bereinigt. So wie in der Josefsgeschichte am Ende Versöhnung steht, so steht auch am Kreuz Versöhnung. Ihr seid mit Gott versöhnt. Warum erzähle ich diese Geschichte von dieser schrecklich netten Familie? Ich habe den Eindruck, dass Eltern und Familie heute unter einem enormen Druck stehen. Eltern und Kinder leben unter einem sehr, sehr hohen Anspruch. Eltern in der Regel beide berufstätig, man kann sich das ja kaum mehr leisten, dass mal einer zu Hause bleibt. Eltern beide berufstätig, wollen natürlich erfolgreich sein im Beruf, wer will das nicht? Sie wollen aber auch in der Erziehung erfolgreich sein. Die Kinder sollen einmal erfolgreich sein. Man möchte erfolgreiche Kinder haben. Und dann gibt es da vielleicht noch die alten Eltern, die auch noch Ansprüche melden. Ich habe den Eindruck, man will auch perfekt sein. Familie muss heute perfekt sein. Eltern legen also an sich selbst, an ihre Erziehung, an ihre Familie einen sehr hohen Anspruch. Das ist mein Eindruck. Und der Austausch unter Eltern, das kenne ich auch aus meiner Zeit, als wir kleine Kinder hatten, dieser Austausch und diese Begegnung mit anderen Eltern, die auch wiederum perfekt sein wollen, alles richtig machen wollen, der steigert dann diesen Anspruch noch mehr. Wie machen die das? Wie machen wir das? Oh, das müssen wir auch noch machen. Also es ist, so mein Eindruck ist jetzt ein hoher Erwartungsdruck auf Eltern und Familien. Und da tröstet und entspannt mich diese Familie so sehr, diese Geschichte. Weil hier heißt es, Gott macht mit Versagern Geschichte. Nicht mit einer perfekten Familie. Gott braucht gar nicht die perfekten Familien. Gott braucht nicht die perfekten Eltern und die perfekten Kinder. Und das macht dann diese Geschichte deutlich. Und Gott will ja auch etwas zeigen an diese Familie, wie er ist, wie er mit uns umgeht. Obwohl Eltern und Kinder ständig versagen, bleibt Gott treu. Das hat sie natürlich nicht vor Leid und Problemen bewahrt. Natürlich, sie mussten manches ausbaden. Ihre Fehler und falschen Entscheidungen hatten teilweise schmerzliche Folgen, wo sie durch mussten. Aber insgesamt ist Gott treu geblieben und hat sich zu dieser Familie gestellt. Und er hat diese Familie noch gebraucht, um seine Segensgeschichte weiterzuschreiben. Und das Geniale ist, wir dürfen in diese Segenslinie, in diese Segensgeschichte eintreten. Zu Abraham sagt doch Gott, durch dich sollen alle Völker auf dieser Welt gesegnet werden. Und das bezog sich dann auf diesen einen großen Nachkommen Jesus Christus. Und wer mit Jesus lebt, wer sich diesem Jesus anvertraut, so wie wir es heute schon ein paar Mal gehört haben, dass Leute gesagt haben, ich möchte mein Leben Jesus anvertrauen, der tritt ein in diese Segenslinie, in diese Segensgeschichte. Und er tritt ein in eine Reihe von interessanten Persönlichkeiten. Noah war betrunken. Abraham war zu alt. Sarah war unfruchtbar. Isaac war ein Tagträumer. Jakob war ein Lügner. Lea war hässlich, Mose war ein Mörder, hat gestottert, Gideon war ängstlich, Rahab war eine Prostituierte, David war Ehebrecher, Elia war selbstmordgefährdet, Jona ist davongelaufen, Hiob verlor alles, Petrus hatte eine große Klappe und hat Jesus verleugnet, Johannes war selbstgerecht, Matthäus war ein Dieb, Thomas zweifelte, Simon war ein Fanatiker, Nathanael war ein Zyniker, Martha machte sich um alles Sorgen, Maria hat nichts gemacht, saß nur rum, Maria Magdalena war von Dämonen besessen, Paulus saß im Gefängnis und Lazarus war tot. Und Gott hat ihn trotzdem gebraucht, oder? Also, selbst ein Toter ist für Gott kein Problem. Er kann ihn gebrauchen. Gott kann auch unsere toten, chaotischen Verhältnisse gebrauchen, um daraus etwas Gutes zu machen. Und du glaubst nicht, dass Gott dich und deine Familie gebrauchen kann? In dieser Segenslinie, in dieser illustren Schar, muss keiner perfekt sein. Das ist Gottes Prinzip. Gott sagt, ich will die Schwachen. Das ist so sein Prinzip. Er sagt, ich nehme die Schwachen, die Chaoten, die Versager. Mit denen mache ich was. Die Perfekten, die will er gar nicht. Er will die Versager haben. Aber er möchte, dass diese Versager ihm ihr Leben anvertrauen, sagen, hier ist mein Leben, mein ganzes Chaos. Hier nimm mich und meine Familie, so wie wir sind, und mach du was Gutes draus. Eine meiner Lieblingsbibelstellen steht im 1. Johannesbrief, Kapitel 1, Verse 8 und 9. Da heißt es, Wenn wir sagen, wir seien ohne Schuld, dann betrügen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Das heißt, wenn wir meinen, wir wären perfekt, so kann man das jetzt vielleicht auch übertragen, oder wenn wir meinen, wir müssen perfekt sein, dann betrügen wir uns selbst, sagt Johannes. Aber wenn wir unsere Sünden bekennen, das heißt, wenn wir unsere Fehlerhaftigkeit eingestehen, wenn wir unser Chaos eingestehen, unser Versagen, dann heißt es, dann ist er treu und gerecht und vergibt uns und reinigt uns von allem Bösen. Also wenn wir das uns eingestehen, dass wir eben nicht perfekt sind, sondern eher die Chaoten sind und dass es eben nicht gelingt, dann ist er treu und gerecht und vergibt uns, was für eine Entlastung, und er reinigt uns. Und ich verstehe reinigen auch im Sinne von bereinigen, dass er Dinge bereinigt, klärt, gut macht, erlebe ich so. Er bereinigt Situationen, er bereinigt Beziehungen, die ich durch Fehler und Dummheit beschädigt habe. Er gleicht Fehler aus. Manchmal bewahrt er mich vor Fehlern, bevor ich sie tue. Das ist eigentlich die beste Lösung. Manchmal gleicht das hinterher aus. Menschen richten Böses an und oft sind wir daran selbst beteiligt, aber Gott wendet es zum Guten. Und davon lebe ich und das macht mich gelassen. Und das wünsche ich auch euch, den Familien, den jungen Familien vor allem. Tretet ein in diese Segenslinie Gottes. Stellt euch ihm zur Verfügung. Lasst euch von ihm gebrauchen und lasst euch von ihm segnen. Amen.